Follow the Rechtsstaat, das ist jetzt die Anschluss-Ping-Podcast-Reihe an die Reihe Corona im Rechtsstaat, die wir mit 94 Folgen gemacht haben. Mit dieser neuen Reihe Follow the Rechtsstaat, da haben wir im Ohr Follow the Science. Diesen Satz haben wir in den letzten Jahren nicht nur in Bezug auf Corona immer wieder gehört. Follow the Science suggeriert, dass es die Wissenschaft gibt, die der Politik den Weg weisen kann und muss. Follow the Science ist ein Satz, den kein Datenschützer unterschreiben kann, denn der Datenschutz hegt immer schon, seit es ihn gibt, Wissenschaft und Technik ein. Datenschutz stellt den Menschen in den Mittelpunkt, der nicht gläsern werden darf, auch wenn dies im Interesse der Wissenschaft, der Technik, des Fortschritts oder der Gesellschaft liegen sollte. Und steht damit dem Satz Follow the Science im Wege. Denn mit Follow the Science lässt sich ohne weiteres Überwachung legitimieren, lässt sich Social Scoring legitimieren, allgegenwärtige Kameras im öffentlichen Raum, intelligente Software, die Gesichter erkennt, Technologie, die von Wissenschaftlern entwickelt wurde und für die es selbst bei der selbstverständlich ist, dass wir der Wissenschaft nicht einfach blind folgen. Follow the Rechtsstaat. In der neuen Podcast-Reihe, die wir hiermit eröffnen, wird es um Datenschutz und Datensicherheit gehen, aber auch um Bürgerrechte und den Wandel des Rechts unter den Bedingungen der Digitalisierung. Denn Datenschutz ist nicht nur Compliance und erschöpft sich nicht im Abarbeiten von Checklisten und im Ausfüllen von Formularen. Datenschutz ist, wie wir alle wissen, ein Bürgerrecht. Viele sagen sogar ein Menschenrecht. Und wer als Datenschützer seine Sache ernst nimmt, muss sich zugleich als Bürgerrechtler verstehen. In der neuen Podcast-Reihe wird es um Recht und Rechtspolitik gehen, denn die Digitalisierung schreitet immer weiter fort, das Recht entwickelt sich weiter, bleibt nicht stehen und die Trennlinien zwischen geltendem Recht und Recht im Wandel sind nicht immer scharf. Recht entwickelt sich stetig fort durch immer neue Gesetze aus Berlin und Brüssel, die uns hier beschäftigen werden, und durch die Gerichte, die das Recht kontinuierlich fortbilden. Beim EuGH liegen derzeit allein aus Deutschland ca. 10 Vorlagebeschlüsse verschiedener Gerichte zur DSGVO. Follow the Rechtsstaat ist ein Gemeinschaftsprojekt. Mir gegenüber, oder genauer gesagt neben mir, sitzt Max Valentin Adamek. Max, magst du dich mal kurz selber vorstellen?
Ja, das kann ich gerne machen. Danke, Nico. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Genau, ich bin Max Adamek, ich bin 24 Jahre alt, studiere an der Freien Universität die Rechtswissenschaft, arbeite hier bei Herting Rechtsanwälte. Ich weiß gar nicht, wie lange, noch nicht so lange, aber doch auch schon fast 2 Jahre mittlerweile. Und ja, interessiere mich sehr für das öffentliche Recht, genauer gesagt aber natürlich für Verfassungsrecht, Staatsorganisationsrecht, auch weiter als über den deutschen Tellerrand hinaus natürlich interessiert mich das Unionsrecht sehr. Und von daher ist Follow the Rechtsstaat natürlich ein Konzept, was mich nicht nur neugierig macht, sondern was mich auch geehrt fühlen lässt, dabei sein zu dürfen. Und es dürfte vielleicht als Vorstellung genügen.
Das reicht erstmal. Das reicht erstmal und dann lernen dich die Hörerinnen und Hörer schon zu Genüge kennen im weiteren Fortgang. Du gehörst ja zu denen, die keine Wehrpflicht und keinen Ersatzdienst mehr machen mussten. Mhm. Das war in früheren Zeiten anders. Wehrpflicht gibt's nicht mehr, Ersatzdienst gibt's nicht mehr. Hättest du gern ein soziales Pflichtjahr gemacht?
Das kommt darauf an, wie das konkret dann auszugestalten wäre oder konkret ausgestaltet wäre oder gewesen wäre damals, zu der Zeit, in der ich hätte vielleicht die Entscheidung treffen können. Insofern ich überhaupt eine Entscheidung hätte treffen können. Wehrpflicht gibt es ja insofern.
Ja, du hättest ja ein freiwilliges soziales Jahr machen
können. Das hätte ich wohl machen können, ja. Aber ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren habe ich tatsächlich, und das ist möglicherweise kontrovers oder jedenfalls entgegen den sonstigen Überzeugungen in meiner Generation, möchte ich mal wagen zu sagen, habe ich tatsächlich überlegt, ob ich nicht sogar gern eine Grundausbildung gemacht hätte. Ich sehe da viele Vorteile persönlich einfach und ich denke, es ist auch gar nicht schlecht, sich so einer Sache mal zu unterziehen, auch aus charakterlichen Gründen. Ich weiß, dass das eine extrem selten vertretene Meinung ist und das ist ja auch eine Meinung, die unabhängig davon ist, ob jetzt das staatlich verpflichtend sein sollte oder nicht. Das ist meine persönliche Auffassung, weshalb ich vermute, deine Frage mit Ja beantworten zu können.
Also ich kann unseren Hörerinnen und Hörern jedenfalls schon mal bestätigen, dass du aus charakterlichen Gründen keinen Wehrdienst brauchst.
Okay, danke.
Jetzt, wie kommen wir da drauf? Wir kommen natürlich da drauf, weil der Bundespräsident ich glaube am letzten Wochenende gibt er der Bild am Sonntag ein langes Interview und hat da offensichtlich eine Botschaft vor allen Dingen, die er herüberbringen möchte, nämlich das Plädoyer für ein, ja, nicht soziales Pflichtjahr, sondern er spricht von einer sozialen Pflichtzeit. Er sagt auch nicht ausdrücklich, dass das jetzt unbedingt für junge Menschen ist, aber also wann soll das eigentlich sonst sein, wenn ich also in dem Lebensstadium, in dem man auch irgendwie Wehrdienst gemacht hat, nämlich irgendwie nach Abitur oder beziehungsweise anderem Schulabschluss. Und wir haben uns mal angeguckt, was denn eigentlich so der rechtliche Bezugsrahmen zu ist.
Ja.
Und ich habe nicht schlecht gestaunt, weil ich da auch erstmal einiges gelernt habe, was mir so gar nicht bewusst gewesen ist. Mhm. Ja, nicht? Wir haben zunächst mal den Artikel 12 Grundgesetz, Absatz 2, niemand darf zu einer bestimmten Art Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer, betone, herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Also das ist schon mal eine Hürde, die jeder überwinden muss, der eine soziale Pflichtzeit einführen möchte. Guckt man in die Kommentare herein, findet man unter herkömmlichen Dienstleistungspflicht zu verstehen ist, immer so Hinweise, das müsse etwas sein, was es immer schon gegeben hat. Mhm. Schließt es wohl aus, dass es was Neues ist. Wehrpflicht könnte man ohne Weiteres wieder einführen, dann ist man aber nicht im Artikel 12, sondern im Artikel 12a, wo das im Einzelnen geregelt ist, also Wehrpflicht und auch Ersatzdienst. Also es müsste wohl auf jeden Fall das Grundgesetz geändert werden. Aber wer, wenn nicht der Bundespräsident, hat das Zeug dazu, eine Grundgesetzänderung auch anzustoßen und die entsprechenden Mehrheiten dann dort zu schaffen? Er ist ja auch mit einer Mehrheit gewählt worden, die also auch das Grundgesetz ändern könnte.
Stimmt wohl,
ja. Da bekommen wir es dann allerdings mit Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtscharta zu tun.
Konvention.
Habe ich Charta gesagt?
Charta, ja. Das ist die Grundrechtecharta.
Die Grundrechtecharta. Ja. Siehst du, bin ich schon das erste Mal erwischt. einem unverzeihlichen Fehler. So unverzeihlich kommen wir heute auch noch. Dann gibt es also Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit. Dort genau gesagt in Absatz 2, der erstmal klipp und klar sagt, niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. Und eine soziale Pflichtzeit, also soll ja Arbeit sein, das ist, glaube ich, nicht zu leugnen, es ist ja nicht irgendwie nur rumsitzen. Und das ist also erstmal gar nicht so eine einfache Hürde. Allerdings gibt es in Absatz 3, wo es ein paar Ausnahmen gibt. Da kommt erstmal Arbeit von Strafgefangenen, dann kommt Wehr- und Ersatzdienst, wie in unserem Artikel 12a. Dann kommt Dienstleistung, die verlangt wird wegen Notständen oder Katastrophen. Das passt auch nicht auf den sozialen Pflichtdienst. Und dann gibt es den Buchstaben D. Nicht als Pflichtarbeit im Sinne des Artikels gilt eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten gehört.
Ja.
Und da haben wir mal kurz in die Kommentare geguckt und vor allen Dingen auch in zwei, gleich, es gibt schon aus 2003. Und dann nochmal aus dem Jahr 2016, also noch aus relativ kurz zurückliegender Zeit, zwei Ausarbeitungen der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages. Und die kommen zu welchem Ergebnis?
Ja, dass das nicht geht. Weder ging das 2003, noch geht das dem Anschein nach 2016. Denn selbst so eine Verfassungsänderung sei wohl, das ist das Ergebnis des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, ist wohl nicht möglich und wäre konventionsrechtswidrig. Also würde eben gerade gegen das Verbot der Zwangsarbeit nach Artikel 4 Absatz 2 der EMRK verstoßen. Mhm. Genau.
Also Begründung, dass nämlich unter, wie heißt das noch in Artikel 4, da heißt es muss zu den üblichen Bürgerpflichten zählen. Das ist wohl dann auch eigentlich gar nicht so verschieden zu dem, was zu den herkömmlichen Pflichten, wie es im Artikel 12 steht, zählt.
Stimmt.
Da heißt es dann, diesen Beispielen lässt sich entnehmen, dass die normale Dienstpflicht regelmäßig an einem bestimmten Umstand, Hochwasser, Brand, Schneefall und Umzugangriff entsprechend auf einen relativ kurzen Zeitraum begrenzt und daher mäßig belastend ist. Vor diesem Hintergrund stellt sich also so etwas, was der Bundespräsident jetzt hier ins Spiel bringt, nicht als normale Bürgerpflicht dar.
Ja.
So ein bisschen fragt man sich, ob das denn nicht gelesen worden ist im Bundespräsidialamt, bevor man mit solchen Vorschlägen in die Öffentlichkeit gegangen ist. Also ich wundere mich ganz ehrlich gesagt schon darüber.
Ja, ich gehe nicht davon aus, dass ihm das so bewusst ist, dass das so eindeutig verfassungswidrig und konventionsrechtswidrig wäre, weil dann wäre der Vorschlag möglicherweise nicht ergangen. Nichtsdestotrotz ist es ja einfach, denke ich mal, als Anstoß gemeint, Denkanstoß, möglicherweise ein wieder mal ein Vorschlag, den er, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal, den wir nicht zum ersten Mal hören. Und einfach als Pendant zu der Wehrpflicht, die eben ausgesetzt ist, um eben nicht zu sagen, die ist ausgesetzt und jetzt gibt es irgendeine Art Dienst, der vielleicht der Bevölkerung insgesamt förderlich ist, gibt es einfach nicht mehr, sondern man macht so eine Art Mittelweg, indem man so diesen Dienst vielleicht vorschlägt als Alternative, die aber eben nicht mit solchen charakterlichen Dingen einhergeht, wie sie eben bei einer Wehrpflicht oder beim Wehrdienst vielleicht einhergeht, wie eben Ausbildung an der Waffe oder sowas. Mhm. Was ja verständlich ist, weil das vielleicht noch der einzige Weg ist und das ist wahrscheinlich der Gedanke des Präsidenten gewesen, der vielleicht irgendwie Sympathien erlangen könnte, auch möglicherweise in meiner Generation. Denn wie du eingangs ja schon fragt hast, freies soziales Jahr ist ja etwas, das auch sehr häufig gemacht wird, auch von jungen Leuten und auch gern gemacht wird. Von daher verstehe ich den Gedanken zumindest.
Aber die Frage ist ja, soll man junge Menschen dazu zwingen, einen solchen Dienst zu machen, die das nicht möchten?
Und richtig,
da ist natürlich das schon ein gewichtiger Umstand, dass man sagt, das ist einfach nach europäischem Recht und nach dem Grundgesetz Zwangsarbeit und fällt unter keine der Ausnahmen, die dort erlaubt sind, und dass wir uns an die Europäische Menschenrechtskonvention halten, da sollten wir uns doch alle darüber einig sein.
Völlig richtig, ja.
Wir wollen uns dann unterhalten über eine Entscheidung des Landgerichts Berlin. Er stammt aus dem Februar. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil sie jetzt in der aktuellen Ausgabe der WRP abgedruckt ist. Dort geht es um eine Online-Ausbildung zum Fitnesstrainer, die beworben wird mit virtuelles Klassenzimmer und gegen die Wettbewerbszentrale vorgegangen ist, mit der Behauptung, dass Verstoße gegen ein Gesetz, von dem du, Max, gesagt hast, das kanntest du vorher gar nicht, nämlich das Fernunterrichtsschutzgesetz.
So ist es, noch nie gehört.
Lernt man in der Universität heute nicht mehr das Fernunterrichtsschutzgesetz?
Ich jedenfalls nicht,
Also es war früher noch, also in den Zeiten, wo ich studiert habe, war es noch in der Beck'schen Sammlung der zum WGB mit drin, weil es genauso wie das AGB-Gesetz, was ja heute auch 305 folgende BGB auch schon lange ist, dann später das Fernabsatzrecht auch, also es gab eine ganze Reihe Haustierwiderrufsgesetze, es gab eine ganze Reihe von Verbraucherschutzgesetzen, die überwiegend ihre Ursprünge in den 70er Jahren hatten, also als der Verbraucherschutz, so wie wir ihn heute kennen, eigentlich überhaupt erst entstanden ist. Mhm. Und das Fernunterrichtsschutzgesetz, das wie das erste AGB-Gesetz auch aus dem Jahr 1977 stammt, das war eines von diesen Gesetzen. Und das war damals die Zeit, wo sich die damaligen Regierende, die sozialliberale Koalition, die es damals gab, sehr stark um das Thema Bildung kümmerte. Da entstand eine Fernuniversität in Hagen, die bis heute da ist. Und da machte man Schulfernsehen und Funkkolleg, Telekolleg und versuchte also Bildung erreichbar zu machen für Menschen, die sich jetzt vielleicht aus welchen Gründen auch immer kein Hochschulstudium oder keine andere Form von Fortbildung erlauben konnten, um da eben auch Bildungschancen zu ermöglichen. Und man war der Meinung, man müsse doch, also ja, sehr nachvollziehbar auch, man müsse jetzt wiederum Bürger davor schützen, dass mit so etwas Schindluder getrieben wird.
Ja.
Das Fernunterrichtsschutzgesetz, ein rein deutsches Gesetz, da steht keine europäische Richtlinie oder dergleichen dahinter. Und ich muss gestehen, ich hatte das Gesetz auch schon so gut wie vergessen, dass es das gab. Es sieht unter anderem vor eine Genehmigungspflicht. Mhm. Also man muss sich eine wenn man Fernunterricht macht, muss man sich das genehmigen lassen. Online-Ausbildung zum Fitnesstrainer, ja, das ja. ist, also ist es auf jeden Fall aus der Ferne Unterricht, ja. nicht? Ja, und dann steht wo im Gesetz, das können wir ja mal kurz gemeinsam uns anschauen, dann steht in dem Gesetz dann drin, Paragraph 1, was denn eigentlich darunter fällt, so genau. Da brauchen wir den Paragraphen 1. Also da heißt es dann, Fernunterricht im Sinne dieses Gesetzes ist die auf vertraglicher Grundlage erfolgende entgeltlich, also es muss was kosten, Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, bei der erste Voraussetzung der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind. Ja, wenn man online Menschen zum Fitnesstrainer ausbildet, dann ist man überwiegend räumlich getrennt. Und dann kommt zweitens, der Lehrende oder sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen.
Ja.
Das haben wir jetzt gerade schon mal kurz gemeinsam angeschaut, was man darunter verstehen kann unter Überwachung. Das muss keine Prüfung sein.
Richtig, ja. Das stand so drin, in dem, was wir gelesen haben. Genügt das eine simple Abfrage in jeder Form. Und es muss, es muss nicht in der Form von einer Prüfung, auch nicht mündlich geschehen. Und es wird viel auch dadurch determiniert, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dass das ein bisschen auch davon abhängt, dass der Lernende das selbst auch abfragt oder verlangt, diese Lernkontrolle vom Lehrenden, richtig?
Oder jedenfalls verlangen kann.
Genau.
Es reicht schon das vertragliche Recht aus. Und es reicht wohl bereits auch aus, überhaupt die Möglichkeit der Interaktion mit dem Lernenden. Das erscheint einem heute so selbstverständlich, dass es das doch immer geben muss. Aber in Zeiten, wo halt, also wenn man sich mal so zurückblickt, wo das Gesetz herkommt, 70er Jahre, da wurden einfach Unterrichtsmaterialien mit der Post versendet.
Mhm.
Ja, heute ist jetzt nicht überliefert hier, jedenfalls habe ich es nicht gesehen, mit welchen Tools hier dieser Unterricht gemacht wurde, aber es war wahrscheinlich sowas wie Zoom oder Microsoft Teams.
Mhm.
Und da ist die Interaktion natürlich da.
Na klar. Ja.
Und damit ist man in diesem Fernunterrichtsschutzgesetz drin.
Mhm.
Und mich würde ja mal interessieren, wie viele von solchen Schulungsangeboten es gibt, die vielleicht das bisher übersehen haben, dass sie da so eine Genehmigung brauchen. Nicht?
Ja.
Also alles, was unter E-Learning so im weitesten Sinne fällt, haben es ja auch online. Repetitorien gibt es schon, die jetzt ausschließlich online. Das ist wahrscheinlich auch Zoom oder sowas dann. Ne?
Genau, so wie ich das gelesen habe auf den Seiten, auch aus persönlichem Interesse natürlich, bieten sie das der Form oft an, dass die Präsenzveranstaltung eben per Livestream übertragen wird. Und dann ist natürlich auch diese Fernübermittlung gegeben.
Mhm. Und kann man sich dann da auch einschalten als Fragesteller oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Also technisch möglich ist es natürlich, selbstverständlich über die Programme, aber ob das vorgesehen ist und inwieweit, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht auf dem Schirm. Das stand, glaube ich, aber auch nicht in diesen Abschnitten auf der Website dargelegt. Nee.
Also ich weiß auch nicht. Also auch es ist ja gängig jetzt auch, dass es überall Online-Seminare angeboten werden, auch für Anwaltsfortbildung, ob da überall immer bewusst ist, dass man hier eine solche Genehmigung braucht. Keine Ahnung.
Mhm.
Es gibt dann tatsächlich, auch das muss ich sagen, hatte ich noch nie mit zu tun, es gibt dann in Köln eine staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, die für die Prüfung und Zulassung aller Fernlehrgänge zuständig ist und die es schon seit dem Jahr 1978 gibt und denen man dann halt wohl die Materialien, die Werbung oder was auch immer schicken muss und sich da so eine Genehmigung abholen muss. Ist wohl aus der Zeit gefallen, oder?
Könnte man so sagen, ja. Also mich überrascht das sehr. Nicht nur, dass es so ein Gesetz mit der Gestalt natürlich überhaupt gibt, weil gerade für mich ist sowas eigentlich total selbstverständlich. Und überdies kann man darüber nachdenken, ob es nicht genügt, sowas einfach vertraglich zu vereinbaren. Und insofern marktliberal zu denken und zu sagen, der Lehrende ist auch, der Lernende ist ein bisschen selbst dafür verantwortlich, in welchem Format und mit welcher Qualität er Lehre erhält. Und das kann man ihm auch vielleicht zumuten, gerade in einer Zeit, in der man eben auch mit diesen ganzen Mitteln als Selbstverständlichkeit aufwächst und ganz früh schon auch ausgebildet wird in der Benutzung mit diesen Mitteln, weiß man also letztlich ein bisschen, worauf es ankommt und weiß also, dass wenn man einen Vertrag signiert, bei dem es heißt, du kriegst nur Lernunterlagen, siehst aber nie unsere Lehrperson, dann weiß man eigentlich mit gesundem Menschenverstand, dass einem das vielleicht nicht genügen könnte, dass das nicht unbedingt erfolgsaussichtig ist. Den Vertrag signiere ich also folglich eher nicht.
Also warum man, wenn man einen Kurs besucht für Fitnesstrainer, warum man dann oder anbietet, warum man dann keine Genehmigung braucht. Aber sobald man das online macht, braucht man eine Genehmigung. Warum man, wenn man irgendwie Fortbildung, weiß ich was, zum Internetrecht macht, warum man, wenn man das Seminar anbietet vor Ort, warum man da keine Genehmigung braucht, aber sobald da irgendwie die Kamera läuft und das per Zoom läuft, braucht man die Genehmigung, ist eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich zu erklären, nicht?
Ja.
Da könnte man fast an Verfassungsrecht denken. Das ist ja eine berufsregelnde Norm und also so auf Anhieb, ohne darüber nachgedacht zu haben, fällt mir nicht mehr so richtig ein, wie man das denn eigentlich noch nach Artikel 12 Berufsfreiheit rechtfertigen kann. Also unter Artikel 3 natürlich auch, diese Unterscheidung, die ich da gerade gemacht habe. Nicht? Also wenn dann auch, es gibt ja auch diese Hybridangebote, wo man dann Kurse nach seiner eigenen Wahl entweder aus der Ferne beiwohnen kann oder vor Ort. Da wäre das ja so, dass also für die Kursteilnehmer, die es aus der Ferne verfolgen, braucht man eine Genehmigung. Für andere, also es ist schon es ist schon interessant auf jeden Fall. Ja. Und kommt das ja mal irgendwann dazu, dass das mal jemand per Verfassungsbeschwerde angeht oder vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Reformvorhaben auch, dass das mal auch angeht, ohne dass das über die Gerichte laufen muss.
Ja, stimmt. Könnte tatsächlich sein. Ich hätte gedacht, vielleicht gerade im Zuge der Corona-Pandemie wäre sowas ja wahrscheinlich, weil sicherlich viele Formate plötzlich neuerdings dann irgendwie digital angeboten worden wären. Und dann hätte das ja möglicherweise auch der staatlichen Zentralstelle da auffallen können, dass da eben viele Digitalformate möglicherweise ohne Genehmigung stattfinden. Und dann hätte es ja zu einer Überprüfung und möglicherweise Verfahren führen können, wo dann möglicherweise man nicht nur anhand des Grundgesetzes überprüft, sondern eben auch natürlich neuerdings nach Maßstäben des Europarechts, wo man ja insbesondere dann gucken muss, wie das verträglich ist mit den Grundfreiheiten und dergleichen.
Nein, das setzt natürlich das Grenzüberschreitende voraus, was wir hier ja jetzt nicht unbedingt, also nicht notwendig haben.
Kommt aber auf den Sachverhalt natürlich an. Mhm. Bei der Fernlehre bin ich ja nicht davon abgehalten, irgendwo in Portugal zu sitzen und an der Fernuni Hagen etwa Lehre zu genießen. Das ist ja beispielsweise nicht ausgeschlossen. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, und vor allem der umgekehrte Fall, nicht? Also da müsste man sich das jetzt nochmal genauer angucken, ob es denn auch für einen ausländischen, also für dein Beispiel, für einen portugiesischen Anbieter gilt, weil dann ist es natürlich Europarecht pur, nicht?
Natürlich, auf jeden Fall.
Jo, wir werden mal abwarten und vielleicht, hier wäre ich auch besonders interessiert, sollte es Hörerinnen oder Hörer geben, die mit dem Fernunterrichtsschutzgesetz im Zusammenhang mit all den E-Learning-Angeboten, wie wir jetzt gerade hier schon mal so angesprochen haben, zu tun gehabt haben, da wäre es mir mal interessant, mal da Erfahrungsberichte zu hören, was es so zu diesem Thema so aus aktuellen Zeiten gibt.
Ja.
Follow the Rechtsstaat Interview.
Vom Bundespräsidenten und dem sozialen Pflichtjahr über ein in Vergessenheit, jedenfalls bei mir in Vergessenheit geratenes Gesetz, das Fernunterrichtsschutzgesetz, kommen wir jetzt zu einem Gesprächspartner, den wir bereits in dem letzten Podcast bei Corona im Rechtsstaat zweimal hatten und der schon dort unser erster Gesprächspartner war. Und deswegen war es mein Wunsch, dass er auch jetzt bei unserem neuen Projekt wieder der erste Gesprächspartner ist, nämlich Konstantin Kuhle, seit 2017 Abgeordneter der FDP im Deutschen Bundestag, in der letzten Legislaturperiode der innenpolitische Sprecher der FDP. Und jetzt wollen wir mal uns von ihm hören, was denn jetzt in den Zeiten der Ampel so aus ihm geworden ist, mit was für Themen er sich so beschäftigt und ja, was denn so er für eine Begegnung jüngst mit dem Bundesverfassungsgericht hatte. Grüße dich, Konstantin.
Hallo, Nico.
Erste Frage. Du bist jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. Davor warst du innenpolitischer Sprecher. Was ist denn eigentlich der Unterschied?
Der Unterschied ist gigantisch. Ich fühle mich erstmal so, als wären schon 10 Jahre vergangen, obwohl nur ein halbes Jahr Regierungszeit jetzt hinter der Ampel liegt, weil in diesen paar Monaten so viel passiert ist. Das ist natürlich zuallererst der Angriffskrieg gegen die Ukraine zu nennen, und der beherrscht die ganze Regierungspolitik, sodass wir sehr viel mit der Bewältigung dieser Situation zu tun haben. Und als stellvertretender Fraktionsvorsitzender schaut man aus einer anderen Blickrichtung auf Regierungspolitik, auf Politik einer Bundestagsfraktion. Als Sprecher ist man für einen bestimmten Arbeitsbereich verantwortlich. Das war bei mir vorher die Innenpolitik, also Sicherheit, Migration, Verwaltung. Und als stellvertretender Fraktionsvorsitzender spiegele ich sozusagen einerseits das Bundesinnenministerium, zum anderen das Bundesjustizministerium und alle Angelegenheiten, die im eigenen Bereich des Parlaments liegen, also die Nachrichtendienstkontrolle, die Wahlprüfung, aber auch Fragen wie das Petitionsrecht beispielsweise. Und überall dort versuche ich, den Koalitionsvertrag umzusetzen, versuche den Dialog zwischen den Häusern, also BMJ, BMI und der Bundestagsfraktion und den Koalitionspartnern zu organisieren. Und versuche sozusagen dafür zu sorgen, dass nichts anbrennt. Und das ist in einer Regierungsfraktion, zumal mit drei Partnern, nicht immer ganz leicht. Macht aber sehr viel Spaß, ist sehr anspruchsvoll, ist aber ein total neuer Job nach den letzten 4 Jahren.
Rechtspolitik ist ja nicht so schwer, weil das ist ja ein Parteikollege, der jetzt Justizminister
ist. Ja, es ist zumindest so, dass meine Aufgabe in der Rechtspolitik natürlich eine ganz andere ist als in der Innenpolitik. In der Rechtspolitik ist Marco Buschmann jemand, der ein unheimlich ambitioniertes Programm aus dem Koalitionsvertrag quasi buchstabengerecht umsetzt. Das macht er auch, ist da ein sehr verlässliches Regierungsmitglied, jemand, der sehr früh gesagt hat, welches Projekt zu welchem Zeitpunkt abgearbeitet wird. Und man kann sagen, ich bin dafür zuständig, für die Umsetzung dieses Plans Mehrheiten im Parlament zu beschaffen. Also einmal dafür zu sorgen, dass unsere eigene Fraktion sich mit ihren Vorstellungen verwirklichen kann, aber dann eben auch zustimmt, und dafür zu sorgen, dass die SPD und die Grünen uns dabei unterstützen. Und es gibt eben ein Pendant bei der SPD, Dirk Wiese ist das, der die gleiche Funktion für Nancy Faeser erfüllt. Und so hat man dann, Konstantin von Notz ist noch als Grüner mit dabei, hat man sozusagen ein immer währendes Gespräch zu dritt, was man denn im Bereich der Innen- und Rechtspolitik jetzt so gemeinsam über die Bühne bringt. Und die Einflugschneise ist eine unterschiedliche bei der Innen- und Rechtspolitik, klar, weil das Justizministerium von der FDP geführt wird und das Innenministerium eben nicht.
Das ist dann die Funktion, die man im Englischen mit Whip bezeichnet, nicht die Einpeitsche?
Nee, die Whips sind die parlamentarischen Geschäftsführer. So wird es, glaube ich, übersetzt. Also es gibt zumindest deutsche parlamentarische Geschäftsführer, deren englischsprachige Homepage davon spricht, dass sie ein Whip seien, also ein Einpeitscher. Ich glaube, es gibt keine richtige Entsprechung im angelsächsischen Parlamentssystem, im Westminster-System. Was aber so ist, ist, dass es in jeder Bundestagsfraktion sowas gibt. Also quasi zwischen dem Fraktionsvorsitzenden und den Arbeitsgruppen, die im Innenausschuss sitzen oder in einem anderen Ausschuss sitzen, so eine Art Arbeitskreisleiter oder Abteilungsleiter. Sowas gibt es in allen Fraktionen. Ja, und ist jetzt eben bei mir der Arbeitskreis 3, heißt er, der FDP-Fraktion. Und da ist alles drin, was mit Rechtsstaat zu tun hat.
Wie grenzt man sich dagegen ab, dann einander ab, dann wenn der eine für als innenpolitischer Sprecher etwa zuständig ist, du bist als Fraktionsvize für Innenpolitik zuständig, dann gibt es wahrscheinlich auch noch einen parlamentarischen Geschäftsführer, der Innenpolitik mit drauf
hat. Bei den parlamentarischen Geschäftsführern ist es so, dass die Aufgaben der Fraktionsorganisation haben, also die FDP-Fraktion hat 4 parlamentarische Geschäftsführer. Einer ist für alles zuständig, das ist der erste parlamentarische Geschäftsführer. Ja, der ist sozusagen für die politischen Linien der Fraktion zuständig, bereitet die Fraktionssitzung vor, sorgt für den Ablauf der Vorlagen zwischen Regierung und Fraktion. Das ist Johannes Vogel. Und dann haben wir noch 3 weitere. Ein Kollege kümmert sich um die Finanzen der Fraktion, einer kümmert sich ums Personal und eine vierte Kollegin kümmert sich auch nochmal um die Organisation, also Veranstaltungen und Formate der Bundestagsfraktion. Also das ist eher das Interne. Und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, die machen sozusagen Politikbereiche. So grenzt man das ab. Und die Abgrenzung zu den Sprechern, das ist eine Frage der der Detailtiefe. Also der Sprecher oder die rechtspolitische Sprecherin, ja, das sind beides meine Stellvertreter, der innenpolitische Sprecher Manuel Höfer, die rechtspolitische Sprecherin Katrin Herrling-Plahr sind meine Stellvertreter im Arbeitskreis, als Vorsitzender des Arbeitskreises für Innen- und Rechtspolitik. Und die beiden sind sozusagen in jeder Ausschusssitzung, in jedem Thema ganz tief drin. Und wenn es hakt und wenn Geschäfte gemacht werden müssen und wenn man nochmal im Ministerium nachhaken muss, dann kommen sie zu mir und das machen wir dann gemeinsam.
Geschäfte gemacht?
Ja, zum Beispiel nehmen wir ein unverfängliches Beispiel aus dem Arbeitskreis 2 der Bundestagsfraktion, damit man sich das besser vorstellen kann. Die FDP hat gerade zusammen mit ihren beiden Partnern, also der SPD und den Grünen, den Mindestlohn erhöht auf 12 Euro. Das ist jetzt nichts, was im FDP-Programm drin stand. Wir haben es trotzdem gemacht. Was im FDP-Programm drin stand, war aber die Erhöhung der Minijobgrenze von 450 Euro auf 520 Euro. Es muss also irgendjemand dafür sorgen, dass bestimmte politische Projekte miteinander verknüpft werden. Und das ist genauso ein Fall. Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro und Erhöhung der Minijobgrenze und die Kopplung Minijob an Mindestlohn. Das ist ein Beispiel, an dem man gut sehen kann, wie Koalitionstechnik funktioniert. Und sowas gibt es natürlich auch im Innen- und Rechtsbereich.
Du erwähntest eingangs, dass du auch für die Nachrichtendienste zuständig bist. Und mit einem Nachrichtendienst hast du dich vor kurzem angelegt und warst beim Bundesverfassungsgericht, beim zweiten Senat dort. Kannst du mal erzählen, worum es da ging?
Also erstmal ist es richtig, dass ich seit dieser Wahlperiode dem Parlamentarischen Kontrollgremium angehöre. Das ist das Gremium im Bundestag, das die drei Nachrichtendienste des Bundes aus parlamentarischer Sicht kontrolliert. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst. Das sind ja drei Nachrichtendienste mit relativ klar abgegrenzten Zuständigkeiten. Der eine Dienst macht die Bundeswehr, der eine Dienst macht das Inland und der dritte Dienst macht das Ausland. Jetzt gibt es immer wieder in der deutschen Innenpolitik Ereignisse, die alles umgeworfen haben. Ich nenne die Selbstenttarnung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes oder den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz. Zwei Ereignisse, die uns die Phänomenbereiche Islamismus und Rechtsextremismus dramatisch vor Augen geführt haben. Und bei beiden Vorfällen gab es eine Vorgeschichte, bei der sich unterschiedliche Dienste in Deutschland nicht vernünftig gegenseitig mit Informationen versorgt haben. Wir erinnern uns an das AMRI, der in mehreren Bundesländern als Akte geführt wurde, Vorgänge, die nicht weitergegeben worden sind. Dasselbe beim NSU, Hypothesen, die mit fremdenfeindlichen Stereotypen gearbeitet haben, statt der Spur nachzugehen, die es in mehreren Bundesländern gab, fragliche Rolle des Nachrichtendienstes, des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ich würde also gerne als Innenpolitiker, als der ich mich immer noch fühle, herausfinden, ob es eine Zuständigkeitsproblematik zwischen dem BND und dem Bundesamt für Verfassungsschutz gibt. Und deswegen habe ich damals noch als Oppositionsabgeordneter die Bundesregierung gefragt, wie viele Mitarbeiter das Bundesamt für Verfassungsschutz im Ausland beschäftigt. Das ist erstmal eine Frage, die sich nicht so aufdrängt, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz ja der Inlandsnachrichtendienst ist. Die Bundesregierung hat sich damals geweigert, mir das zu sagen, also vor allen Dingen der Bundesinnenminister Horst Seehofer, das BMI hat das gemeinsam mit dem Kanzleramt so entschieden. Und ich habe mich dann mehrfach beschwert, wie man das so macht, nochmal einen Brief geschrieben, nochmal Kollegen dazugeholt, es hocheskaliert. Ja, man muss ja verschiedene Dinge ausprobieren, bevor man den Rechtsweg beschreitet. Und das hat alles nichts gebracht. Und dann habe ich gemeinsam mit Professor Florian Meinl von der Uni Göttingen einen Organstreit auf den Weg gebracht. Ganz spannende Sache, mit dem wir feststellen lassen wollen, dass eine Rechtsverletzung vorliegt, also dass ich in meinen Abgeordnetenrechten verletzt bin. Da hat es jetzt eine mündliche Verhandlung gegeben vor einigen Monaten und das ist natürlich ein total spannender Termin. Das letzte Mal war ich als Referendar am Bundesverfassungsgericht, wo ich 3 Monate Station gemacht habe und da jetzt mal selber stehen zu dürfen, ist für jeden Juristen natürlich eine besonders tolle Erfahrung.
Du hast mir erzählt, es wurde 4 Stunden verhandelt.
Ich glaube sogar noch etwas länger.
Noch länger. Was passiert da so in 4 Stunden?
Also üblicherweise sind mündliche Verhandlungen beim Bundesverfassungsgericht, gehen die sogar noch viel länger als 4 Stunden. Also wenn das eine Verfassungsbeschwerde beispielsweise ist oder mehrere Verfassungsbeschwerden oder manchmal ist es ja auch eine Verfassungsbeschwerde, die zusammengefasst ist mit einer abstrakten Normenkontrolle beispielsweise einer Bundestagsfraktion, dann geht das schon den ganzen Tag und das ist immer in 4 Schritte gegliedert. Es gibt ein Einführungsstatement des Antragstellers oder des Klägers und dann gibt es eine ausführliche Diskussion über den Maßstab, in dem das, bei der das Bundesverfassungsgericht unter Berufung auf seine bisherige Rechtsprechung versucht herauszuarbeiten, ob die Maßstäbe, die verfassungsrechtlichen, ob die einer Anpassung bedürfen. Und auch nochmal in Erinnerung zu rufen, was diese verfassungsrechtlichen Maßstäbe sind. Es gibt natürlich Schriftsätze, die dann da ausgetauscht worden sind, ja, hunderte von Seiten hin und her, monatelang, ja, wie das so ist, klar, auch ein bisschen mehr, als es vielleicht sein müsste, aber wie das eben so ist, ja, da wird natürlich mit allen Waffen gekämpft. Und dann gibt es einen dritten Schritt, bei dem subsumiert wird unter die zuvor festgelegten Maßstäbe, und dann gibt es nochmal die Gelegenheit zu einem Abschlussstatement beider Seiten. Auch das Eingangsstatement ist natürlich auch der Antragsgegner. Also beide Seiten können dort eine Einlassung tätigen. Und so war es eben auch bei mir, nur dass der Fall der zweite an dem Tag war. Es gab am Vormittag einen Verkündungstermin, da ging es um einen Organstreit eines AfD-Abgeordneten, und am Nachmittag gab es dann eine relativ kurze mündliche Verhandlung in meiner Sache, und deswegen war das auch gar nicht so lang, aber sehr strukturiert, sehr gut vorbereitete Richterinnen und Richter, also ja, eine Institution, bei der man wirklich, ja, wie ich finde, sagen kann, dass dem Recht da Genüge getan wird.
Wie wird denn das begründet, dass ein Abgeordneter, dass einem Abgeordneten nicht einmal gesagt wird, wie viele Verfassungsschutzbeamte, weil du wirst ja nicht gefragt haben, wer war denn das und wo waren die denn im Einsatz?
Genau, nur weil ich das ja schon ahnte, dass wenn man fragen würde, wie viele sich an welchem Auslandsposten befinden, dass man damit eine Schwelle überschreiten würde, bei der jede Bundesregierung, und zwar zu Recht, sagen würde, das ist so geheim, das sagen wir nur im parlamentarischen Kontrollgremium oder womöglich sogar gar nicht. Ich habe aber nur gefragt, wie die aggregierte Zahl der Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Ausland sich über die letzten 3 Jahre entwickelt hat. Und daraus kann man keine Einsatzdetails ablesen, weil es können ja Leute sein, die sich in Europa, in Rom oder in Athen, ja, befinden, die dann addiert werden mit Mitarbeitern, die sich in Syrien befinden. Und dann kann man sozusagen daraus gar nicht ablesen, ob das jetzt eine besonders heikle Einsatzsituation ist oder eher eine, bei der es eher um die Koordination geht mit europäischen Partnern beispielsweise. Das war der Hintergedanke. Mich hat gerade angesichts dieser Stoßrichtung der Frage irritiert, mit welcher Vehemenz die Bundesregierung die Beantwortung der Frage verweigert hat, und zwar unter Rückgriff auf eine Argumentationsfigur, die man sehr gut kennt, wenn man Nachrichtendienstkontrolle macht, und das ist die Argumentationsfigur des Staatswohls. Ja, also wenn wir dir das sagen, dann war es das mit der Bundesrepublik Deutschland, weil dann bricht hier alles zusammen. Und das wird dann begründet mit Hypothesen, ja, die man natürlich nicht so richtig verifizieren kann, weil man ja nicht sagen will, wie viele Mitarbeiter es denn nun eigentlich sind. Und das war eine skurrile Argumentation, bei der überdies versäumt wurde, darauf hinzuweisen, dass eine Beantwortung ja auch im parlamentarischen Kontrollgremium erfolgen könne. Also es gibt ein System, in das man eine Antwort der Bundesregierung einordnen kann. Man kann eine offene Antwort dem Abgeordneten geben, man kann eine Antwort als Verschlusssache einstufen, man kann sie streng geheim einstufen, man kann sie im PKGR geben. Also es gibt eine ganze Klaviatur, der sich die Bundesregierung bedienen könnte, um eine Geheimhaltung herzustellen. Aber die Antwort ist sozusagen pauschal in einer sich hineinsteigernden Weise immer weiter verweigert worden, und je mehr sich die Bundesregierung sozusagen hineingesteigert hat in die Staatswohlargumentation, umso mehr habe ich nachgebohrt und umso mehr auch bemerkt, dass das nicht sein kann.
Jetzt war es ja noch das von Seehofer geführte Ministerium, und jetzt hat die Farbe gewechselt und die Ministerin gewechselt. Warum führt man das jetzt noch fort?
Weil beim Organstreit immer der Rechtsverstoß für die Vergangenheit festgestellt wird. Es gibt keine Erledigung im Verfassungsprozess. Die Rechtsverletzung ist, so mein Vortrag, in dem Moment eingetreten, in dem zum ersten Mal die Verweigerung der Beantwortung stattgefunden hat und nicht hinreichend begründet worden ist. Also die Tatsache, dass man die Frage nicht beantwortet, ist ein Rechtsverstoß, und man kann diesen Rechtsverstoß auch festmachen an der Form der Begründung, also dieser Staatswohl-Einwand. Der muss natürlich substantiiert vorgetragen werden und darf nicht lediglich floskelhaft sein. Ja, dieses Erfordernis gibt es ja in vielen Rechtskonstellationen. Und dann streitet man sich eben darüber, ob das jetzt floskelhaft war oder nicht. Und das führt dann zu absurden Gesprächen. Aber es ist interessant. Jedenfalls hat dieser hat dieser Rechtsverstoß aus meiner Sicht stattgefunden. Und selbst wenn ich die Antwort auf die Frage heute kennen würde oder erfahren würde, so wäre es mir trotzdem ein Anliegen, festzustellen, dass die Bundesregierung so mit dem Parlament nicht umgehen kann. Und zwar unabhängig davon, ob man Oppositions- oder Regierungsabgeordneter ist. Natürlich leben wir in einer Realität, in einer Verfassungsrealität, in der das parlamentarische Fragerecht nur von Oppositionsabgeordneten wahrgenommen wird. Wir haben aber auch eine Situation, in der so ein Organstreit typischerweise viel länger dauert als das, was jetzt in meinem Fall passiert ist, wo es unter ein Jahr oder ungefähr ein Jahr gedauert hat bis zur mündlichen Verhandlung, was sehr, sehr schnell ist für einen Organstreit. Und deswegen kann es vorkommen, dass ein Abgeordneter, der als Oppositionsabgeordneter klagt, dass der dann zufälligerweise später ein Regierungsabgeordneter ist. Aber so ist das eben. Ja. Also ich bin entfernt davon, mich dazu vergleichen. Das wäre vermessen. Aber Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat auch mal als Bundesjustizministerin selbst gegen ein Gesetz der Bundesregierung noch prozessiert in Karlsruhe, weil sie das als ursprünglich dann mal eben Oppositionsabgeordnete auf den Weg gebracht hatte. Die Verfassungsbeschwerde war es, glaube ich. Und das hat sie ganz sportlich genommen, ja. Also das ist eben so.
Eine Situation, die sich wiederholt, weil sie nach wie vor eine Verfassungsbeschwerde gegen die letzte Vorratsdatenspeicherung anhängig hat.
Das stimmt, ja.
Auch wieder mit
einem. Und ich glaube, und zwar zusammen mit dem jetzigen Bundesjustizminister,
so ist es,
wenn ich es richtig sehe, der nämlich da mit
Antragsteller ist.
Also
so,
die Situation,
so ist es.
Genau, wiederholt sich.
Und der Verfahrensbevollmächtigte, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, ist jetzt Richter am Bundesverfassungsgericht.
Der Verfassungsbevollmächtigte kann nicht mehr Verfahrensbevollmächtigter sein. Da braucht es jetzt einen neuen.
Genau. Ja. Heinrich Wolf,
ganz genau,
der jetzt ganz frisch berufen Anfang des Monats,
ganz genau, ist jetzt gerade
im ersten Senat
gewählt worden, ganz genau,
im ersten Senat sein Richteramt angetreten hat. Nochmal eine kurze andere Frage, weil ich mal annehme, dass das für Außenstehende gar nicht immer so leicht ist zu verstehen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Innen- und Rechtspolitik?
Eine fast schon philosophische Frage, bei der ich auch jeden Tag neu dazu lerne, was eigentlich der Unterschied zwischen Innen- und Rechtspolitik ist, weil das auf mehreren Ebenen stattfindet. Also erstmal ist der Unterschied zwischen Innen- und Rechtspolitik im Geschäftsverteilungsplan oder in der Geschäftsordnung der Bundesregierung ganz klar definiert. Ja, also es ist sozusagen völlig klar, eindeutig, in welchen Bereichen das Justizministerium federführend ist und in welchen Bereichen das Innenministerium federführend ist. Und dementsprechend gibt es auch im Bundestag die beiden Ausschüsse, den Innenausschuss und den Rechtsausschuss, und die Zuständigkeit ist ähnlich klar abgegrenzt. Trotzdem ist es so, dass bei fast allen Fällen das eine Ministerium das andere spiegelt und es eine Form der Mitberatung gibt. Ja, also es gibt beispielsweise eine ganz grobe Einteilung, die sich auch an der Gliederung unserer Verfassung orientiert, dass die Grundrechte eher eine Angelegenheit des Justizministeriums sind, während die Staatsorganisation eher eine Angelegenheit des Innenministeriums des Innenministeriums sei. Und trotzdem wird man bei staatsorganisationsrechtlichen Fragen auch eine Stellungnahme des BMJ erleben und bei Grundrechtsfragen natürlich eine Stellungnahme des BMI, weil in unserem Staatsaufbau angelegt ist, dass sich diese beiden Ministerien auch ein Stück weit kontrollieren. Es gibt ja diesen interessanten Fall, ich glaube, der spielte in Nordrhein-Westfalen, dass eine Landesregierung vorgeschlagen hat, die beiden Ministerien doch zu fusionieren aus Kostenersparnis. Und das finde ich aus Gründen der Gewaltenteilung, obwohl es beides Exekutive ist, doch schwierig, weil das Justizministerium quasi die Serviceagentur für die Judikative ist, ja. Und da kann man nicht einfach sagen, die sitzen jetzt mit dem exekutivsten Haus, das es gibt, das die Polizei steuert, sitzen die jetzt unter einem Dach. Das wäre schon wirklich problematisch. Und deswegen sind Innen- und Justizministerium haben zwei ganz unterschiedliche Blickrichtungen auf die Dinge. Also die Rechtspolitik, so erlebe ich es, hat auch wesentlich mehr zu tun mit sozusagen den Berufsbildern, die sich um unseren Rechtsstaat kümmern. Also was Anwälte so den ganzen Tag machen oder Richterinnen oder Staatsanwälte, ja, was die so beschäftigt und bewegt, Das spielt typischerweise im Geschäftsbereich des BMJ. Und wenn man sich mit Terrorismus, Extremismus und solchen Fragen beschäftigt, dann spielt das eher im Bereich des BMI eine Rolle. Man muss sich noch ganz kurz vor Augen führen, dass das Innenministerium in Deutschland eine Grundentscheidung, eine strukturelle Grundentscheidung sozusagen, dass dem eine Grundentscheidung innewohnt. Und das ist, dass das Innenministerium kein reines Sicherheitsministerium ist. Also es gibt europäische Länder, ich glaube in Frankreich ist das so, es wäre auch denkbar, dass es sozusagen eine Art Polizeiministerium gäbe, also im Grunde nur die Bundespolizei, BKA, und dann gibt es einen Sicherheitsminister und den ganzen anderen Kram, der noch im BMI ist, den macht man in andere Ministerien. Im BMI ist nämlich noch ganz viel anderes Zeug, angefangen vom Sport über das öffentliche Dienstrecht, also das gesamte Berufsbeamtentum, bis hin zum gesamten Themenkomplex Einwanderung und Migration und dem sozusagen Bereich gesellschaftlicher Zusammenhalt, Gesellschaftspolitik, der jetzt so ein bisschen unter diesem Heimatbegriff firmiert. Das ist alles Innenministerium. Das Innenministerium hat 19 Geschäftsbereichsbehörden. Und wenn man sich jetzt fragen würde, in welchem Bundesministerium ist eigentlich die Bundeszentrale für politische Bildung angesiedelt, dann würden wahrscheinlich 95% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, na, im Bildungsministerium ist aber Innenministerium. Und so gibt es einige Behörden, wo man sich fragt, wie ist das denn im Innenministerium gelandet? Ist einfach eine sehr große, ein sehr großer Tanker. Und das BMJ ist wesentlich agiler, so nehme ich das wahr, und hat eine andere Draufsicht auf die Dinge und hat aber dafür natürlich ein sehr scharfes Schwert gegenüber den anderen Häusern, weil es im Grunde jedes Gesetz auf seine Rechtsförmigkeit hin überprüft. Und das ist, also sind einfach zwei grundverschiedene Philosophien.
Verstehst du, warum der Datenschutz im Innenministerium angesiedelt ist und nicht im Justizministerium?
Nach dem, was ich gerade gesagt habe, müsste der Datenschutz eigentlich im Justizministerium angesiedelt sein. Und es ist ja während der Verhandlungen auch gelungen, zumindest die Stiftung Datenschutz vom Innenministerium rüberzuholen ins Justizministerium. Und insofern, nee, verstehe ich nicht. Und man sollte das, sage ich als Liberaler, sollte der Datenschutz natürlich im Justizministerium sortieren. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass wenn der Datenschutz komplett ins Justizministerium käme, dann würde natürlich das Innenministerium trotzdem zu allen Datenschutzfragestellungen nehmen. Und umgekehrt, das ist auch so. Also die großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMJ passen schon auf, dass der Datenschutz nicht alleine vom BMI determiniert wird.
Also wenn man so ganz grob macht, dann ist ja Sicherheit das dann doch das Innenministerium, ja, und Freiheit ist das.
Das finde ich eigentlich noch eine viel schönere. Du hättest die Frage gleich selber beantworten sollen, statt meines Geschwurbels.
Und das war ein wunderbarer Abschluss, lieber Konstantin, weil wir nämlich dann sozusagen die Überleitung haben zu unserer nächsten Folge. Denn in Folge 2 haben wir als Gesprächsgast Frederik Richter von der Stiftung Daten.
Wunderbar, wunderbar. Herzliche Grüße an Frederik.
Das ist ja ganz wunderbar. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für heute.
Gerne.
So, Max und ich haben verabredet, dass es immer ein Thema gibt, das Max bestimmt und nicht ich. Und jetzt bin ich gespannt, oder ein bisschen weiß ich es ja schon, was du denn jetzt eigentlich hier aufgetischt hast oder uns jetzt auftischst.
Alles klar, genau. Ja, richtig. Also aus gebotenem Anlass und aus aktuellem Anlass, hochaktuellem Anlass, habe ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mitgebracht zu den Äußerungen der ehemaligen Bundeskanzlerin zu der damaligen Wahl, das ist nun schon einige Jahre her, des Thomas Kemmerich, der unter anderem damals in der thüringischen Ministerpräsidentenwahl gewählt worden ist mit Hilfe von Stimmen der AfD. Und das hat die Kanzlerin wohl erheblich gestört und hat sie dazu veranlasst, im Ausland bei einem Besuch dort in Südafrika, wenn ich es richtig erinnere, Südafrika, sich zu einer Aussage verleiten lassen hat, die da lautete, dass dieser Vorgang, also die Wahl dieses Herrn Kemmerich mit Hilfe von AfD-Stimmen sei unverzeihlich und der Vorgang müsse rückgängig gemacht werden. Und das ist natürlich schon mal auch eine sehr absolute Aussage, eine sehr starke, harte Aussage, das muss man schon mal einfach so hinnehmen. Und dieser Sache hat sich das BVFG annehmen müssen, weil die AfD dagegen als Antragstellerin eben vors BFFG gezogen ist und dagegen hat ein Organstreitverfahren veranlasst. Und Basis und die Idee der AfD war eben, dass diese Aussage die Verfassung verletzt, also verfassungswidrig ist, weil sie die AfD als Partei in ihrem Recht aus der Verfassung, aus Artikel 21 Grundgesetz ist das nämlich, auf Chancengleichheit, also auf eben insofern chancengleiche Behandlung aller Parteien verletzt, weil es genau suggeriert sozusagen, dass die AfD, so klang das auch viel in dem Beschluss an, eine Partei ist, mit der man nicht koalieren und auch nicht kooperieren könne und dass ein Vorgang rückgängig gemacht werden muss, ihrer Auffassung zufolge, in der das aber dann doch geschieht. Und das Urteil ist ja sehr, sehr spannend und das noch, also gut, so spannend ist es gar nicht. Ich fange den Satz nochmal an. Das Urteil ist insofern nicht spannend, als es nichts Neues inhaltlich darlegt, außer das, was das Bundesverfassungsgericht schon in ständiger Rechtsprechung stets entschieden hat. Das heißt, die Maßstäbe zu genau diesen Angelegenheiten, wo also eben eine Partei, insbesondere die regierende Partei oder regierende Amtsinhaber, die Ressourcen ihrer Ämter, die sie innehaben, nutzen, um potenziell unzulässige Wahlwerbung zugunsten ihrer Partei, die bereits an der Macht ist, eben ausnutzen. Die Idee dahinter, soweit wie ich sie verstehe, ist natürlich, dass man eben die Demokratie auch dynamisch und insofern vital halten möchte, als man eben begünstigt, dass diejenigen, die heute in der Opposition sind, polemisch gesagt oder simpel gesagt, morgen auch die Regierung stellen können, was natürlich beeinträchtigt werden könnte, dadurch, dass die Regierung sich ihrer Kraft ihres Regierungsamtes verfügbaren Ressourcen bedient, um für sich weiter Werbung zu machen und diese Ressourcen natürlich einer Oppositionspartei nicht zu stehen. Das liegt ja auf der Hand, das sollte jedenfalls einleuchten. Und mit so einer Aussage, die Angela Merkel als Kanzlerin trifft, geht so eine Aussage natürlich mit einer Autorität. Und genau, das ist auf jeden Fall justiziabel, diese Äußerungsrechte des Bundeskanzlers, auch anderer Mitglieder der Bundesregierung, auch des Bundespräsidenten. Dieserlei Dinge lagen öfter schon vor dem Bundesverfassungsgericht, weshalb eben diese Rechtsprechung sich verfestigt hat und hier auch insofern bestätigt wurde. Spannend ist hingegen das Sondervotum, was von der Richterin Astrid Wall-Rabenstein erging und möglicherweise auch dadurch zwei weitere Richter des Senats noch veranlasst hat, dazu auch gegen die Senatsmehrheitsmeinung zu stimmen. Und das Sondervotum ist wirklich inhaltlich auch total brisant und interessant, weil sie mit diesem Sondervotum, meine ich, versucht, diese ständige Rechtsprechung zu kippen und letztlich zu veranlassen, dass es da eine neue Rechtsprechungslinie gibt. Und die Gründe dafür sind natürlich mannigfaltig und auch hochkomplex, weil es natürlich eine Auslegung von Verfassungsrecht ist, diesem Artikel 21, was ja relativ jung ist, wo es nicht allzu viel sozusagen gab und wo allein in meinen Recherchen nach jetzt schon ich erkannt habe, dass selbst die Rechtsnatur des Artikel 21 im Grundgesetz selbst schon umstritten ist. Also keine leichte Kost.
Also jetzt haben ja nicht alle das Grundgesetz vor sich liegen. Was ist Artikel 21?
Artikel 21, ja, wie gesagt, was er konkret ist, das ist umstritten. Einige behaupten.
Nur einmal sagen, was drin steht.
Ja, okay, also genau. Artikel 21, da steht so einiges drin. Deshalb wollte ich das jetzt nicht im Detail darlegen, weil es sind fünf Absätze.
Da geht es um die Parteien in Artikel 21.
Es geht um die Parteien, genau.
Nur, dass wir das den Hörern kurz in Erinnerung rufen, ja.
Okay, ja, genau. Also da wird nochmal näher dargelegt, die Funktion von politischen Parteien, vor allem in Deutschland, nach Maßgabe des Grundgesetzes. Und einige Dinge sind da eben festgelegt und geregelt, wie eben, dass die Parteien maßgeblich mitwirken bei der politischen Willensbildung des Volkes, dass die Gründung frei sein muss und sie auch nach demokratischen Maßstäben zum Beispiel geordnet sein müssen. Also ganz grundlegende Dinge eigentlich. Aus denen heraus, gerade auch in Verbindung mit Artikel 3 des Grundgesetzes, das ist der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz, eben man dann, oder die Richter am Bundesverfassungsgericht eben auch gesagt haben, daraus fließt an der Gesamtschau dann letztlich zugunsten von Parteien auch eine für Parteien geltende Chancengleichheit.
Du sagst zu Recht, es geht in der Rechtsprechung, die es wohl nach meiner Erinnerung seit den 70er Jahren gibt, zu solchen Konstellationen. Also was darf, die Regierung, wenn es in irgendeiner Form um Unterstützung von politischen Parteien geht, also meist den eigenen, das darf sie nicht. Du hast von Ressourcen gesprochen. Was für Ressourcen ging es denn bei der Bundeskanzlerin?
Ja, das ist eben insofern interessant, als es jetzt gar nicht so konkret, und darüber wurde sich auch gestritten so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, weil die, weil Rabenstein in ihrem Sondervotum darauf abgestellt hat, dass es hier gar nicht so richtig anwendbar sei, weil es eben gar nicht vorrangig um Ressourcen ging, so wie in früheren Urteilen etwa, ich erinnere da einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, wo Flyer gedruckt worden sind und vor allem Anzeigen in der Zeitung bis zu 4 Seiten in einem ganz normalen Zeitungsblatt mit Wahlwerbung für die regierende Partei gedruckt worden
ist. Da können wir erstmal festhalten, dass das würde auch die Richterin, die hier ein Sondervotum geschrieben hat, würde das auch nach wie vor
richtig,
so sehen.
Genau,
nicht?
Genau.
Also in dem Moment, wo man also jetzt tatsächlich im engeren Sinne Wahlwerbung macht und dafür Mittel, also Geld und Personal einsetzt, das Regierungspersonal ist, in dem Augenblick ist die Grenze überschritten.
Genau.
Das darf man nicht.
Richtig, genau. Ja. Mhm. Und nun war eben umstritten, ob das hier im aktuellen Fall oder in Merkels Fall eben gegeben war. Und das ist schwierig zu bewerten, denn zum einen war Gegenstand, das waren ja die 2 Anträge, zum einen war Streitgegenstand die Aussage selbst, die Äußerung der Kanzlerin gegenüber diesen Repräsentanten der dortigen Regierung in Südafrika. Und zum anderen war die Veröffentlichung dieser Äußerung als, wenn man so will, Gesprächsprotokoll oder als Rede tatsächlich, die Rede selbst wurde dann eben auf der Website des entsprechenden Ministeriums veröffentlicht mit der simplen Überschrift Rede der Kanzlerin und dann der entsprechende Titel der Konferenz mit Datum und so weiter, also wie eine Art offizielles Dokument. Und diese beiden Dinge waren gegenständlich, beide, aber im Hinblick auf beide diese Dinge hat aber das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, beides verletzt die AfD dort in ihrem Recht auf Chancengleichheit.
Es wird nicht mehr wirklich mit Ressourcen begründet, sondern es wird, womit wird es denn begründet?
Genau, es wird damit begründet, dass sozusagen das Amt, welches Angela Merkel selbst als die natürliche Person, die sie ist, innehat, dass das eine Ressource ist. Dass sie also das Amt und ihre Autorität als Kanzlerin missbraucht hat und ja, das ist ganz interessant, weil das Bundesverfassungsgericht spricht da immer von einer
Doppelrolle. Also wenn man es verkürzen will, ist wohl das Wort Autorität, was du ja jetzt auch schon zweimal benutzt hast, ist wohl das Zentrale, nicht? Dass sie sagt, also sie hat, indem sie da in einer Pressekonferenz in Südafrika, das also, glaube ich, auf Reporterfragen gesagt hat, hat sie in dem Augenblick, also jetzt dann eben nicht mehr irgendwelche personellen oder wirtschaftlichen Ressourcen, die sie hat, sondern sie hat ihre Autorität dann als Kanzlerin dort eingesetzt und man darf seine Autorität als Kanzlerin nicht einsetzen, um jetzt Parteipolitik zu machen. So
genau.
Ist das wohl, so verstehe ich das. Allerdings gibt es ja auch so eine sozusagen eine Lösung, die das Bundesverfassungsgericht. Also was sie hätte machen können, um aus der Patsche zu kommen.
Genau, richtig, genau. Das, was du ansprichst, ist ja das in ständiger Rechtsprechung festgestellte Neutralitätsgebot und Sachlichkeitsgebot. Und das wäre dann zum Beispiel
was anderes. Ich meine was anderes. Sie hätte einen Disclaimer machen.
Ne, sag ich ja.
Okay.
Ich wollte nur noch mal kurz erklären, dass das, was du ansprichst, auch Namen hat, Neutralitätssachlichkeitsgebot für diejenige, die diese Autorität eben gerade nutzt. Und genau, sie hätte aus dieser Sphäre heraustreten können und das nicht verletzen können, diese Gebote, indem sie einfach sagt, hier agiere ich gerade und die folgende Aussage treffe ich nicht als Kanzlerin, sondern als etwa Parteiperson oder als eben Führung der CDU oder dergleichen, als Parteipolitikerin. Also genau wie du sagst, ein Disclaimer hätte vielleicht genügt, um das Gebot nicht zu verletzen.
Es war ja die Kanzlerin auch nicht bei allen immer für ihre, sagen wir mal, rhetorische Spritzigkeit beliebt. Also ich stelle mir das ja dann noch ganz merkwürdig vor, wenn sie dann auch noch umständlich hätte sagen müssen, also jetzt, aber die nächsten 2 Sätze sage ich jetzt in meiner Funktion als, das war sie ja noch, Bundesvorstand, Mitglied der CDU und nicht bei meiner Funktion als Kanzlerin. Da habe ich mich gefragt, also auch angeregt, muss ich sagen, durch das Sondervotum von Frau Rabenstein, wie er ja da so sehr deutlich den Finger drauf legt. Also wem ist damit eigentlich geholfen?
Ja, das Bundesverfassungsgericht meint wohl, den Bürgern oder der Bevölkerung Deutschlands sei damit geholfen, weil das sonst eben auf die nach 21 Grundgesetz geschützte politische Willensbildung Einfluss nehmen würde und die Bürger da eben beeinflussen würde mit einer solchen Aussage. Und das wäre dann nicht gegeben, hätte sie einen Disclaimer gegeben, weil der Bürger dann sich wohl nicht beeinflusst, so leicht jedenfalls beeinflussen lassen hätte.
Jetzt sagt dazu Frau Wall-Rabenstein mit meinen Worten, so blöd sind doch die Leute nicht, dass sie das nicht, auch dass sie das falsch verstehen könnten.
Ja, und das ist genau, ich habe das auch gelesen, das Sondervotum, und das finde ich extrem überzeugend. Weil man muss sich im Endeffekt tatsächlich fragen, welche Vorstellungen der eigenen Bevölkerung, die regiert wird und über die auch, und im Namen dessen, ne, es geht, ein Urteil geht ja immer im Namen des Volkes, welche Vorstellungen, charakterlichen Attribute man diesem Volk eigentlich zuschreiben möchte, über das man da entscheidet und zugunsten dessen man eigentlich gewisserweise auch entscheidet. Und ich finde tatsächlich diese Prämissenkritik, die darin steht, in dem Sondervotum von Frau Weil-Rabenstein, ist tatsächlich genau eine solche, die eben sagt, dass die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, so jetzt meine Interpretation, eine solche ist, die dem Bürger ein erhebliches Maß an seiner Mündigkeit auch abspricht und an seinem eigenen menschlichen Verstand zu unterscheiden und zu erkennen. Natürlich spricht diese Frau Merkel auch als Privatperson, auch als Parteipolitikerin, und deshalb ist Frau Weil-Rabensteins Kritik völlig richtig zu sagen, dass Politik auch im Amt immer Parteipolitik ist, und das ist nicht von der Hand zu weisen, und das ist eine überzeugende Sache, denke ich, ja.
Sie unterscheidet dann ja auch zwischen Regierungshandeln und Verwaltungshandeln. Das fällt ja in etwa in einem Kanzleramt, aber auch in jedem Ministerium fällt das ja immer zusammen. Also so ein Ministerium ist ja immer zum Teil einfach Bundesverwaltung. Also daran ja auch ablesbar, dass ja es ist immer nur die Spitze ist, die wechselt, wenn die Regierung wechselt und der Rest des Hauses bleibt. Nicht? Das heißt also erstmal ist es halt Administration, Exekutive und Regierung ist halt nochmal was anderes als bloße Verwaltung. Deswegen ist es nicht so selbstverständlich, dass jetzt die Maßstäbe, die für Informationspolitik gelten, dass das auch dieselben sind, die für Regierungspolitik gelten. Auch das findet man auch bei dem Sondervotum, was ich auch erstmal beeindruckend finde als Argument.
Ja, das denke ich auch, und das ist auch was es gibt einen neuen Beitrag von Fabian Michel, heißt er, auf dem Verfassungsblog, den ich empfehlen kann. Das ist ein sehr guter Beitrag, der sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, und der schreibt halt auch, dass letztlich nach dem Urteil zufolge eine Person, die naturgemäß auch politisch ist und ein politischer Amtsinhaber, wird plötzlich zum unpolitischen Beamten. So hat Michel das eben formuliert, und das finde ich überzeugend und zutreffend. Also genau das ist es letztlich, und da muss man sich halt fragen, ist das so in Ordnung? Und ich denke persönlich, wenn ich das noch kurz darlegen darf, ich finde zwei Perspektiven darauf sind relevant. Nämlich das eine ist etwas, was auch bei Frau Weil-Rabenstein anklang, ist das, was in der Realität verwurzelt ist, nämlich die tatsächliche Wahrnehmung einer Person und eben diese tatsächlich nicht mögliche Trennung des Handelns eines Amtsinhabers und auch in der Wahrnehmung kaum zu trennende. Aber dass die andere Perspektive ist ja die Perspektive des Grundgesetzes. Und wir müssen ja bedenken, dass es Bundesverfassungsgericht, ne, das lernt man schon im ersten Semester an der Uni, ist keine sogenannte Superrevisionsinstanz. Es entscheidet über spezifisches Verfassungsrecht. Maßstab ist das Grundgesetz. Wenn man sich nun anschaut, wie das Grundgesetz konzipiert ist, gerade hinsichtlich des Kanzlers oder auch des Bundespräsidenten, dann folgt daraus eben auch eine starke Eingeschränktheit der Macht, die diesen beiden Personen zugutekommt. Das ist historisch erwachsen, völlig plausibel. Aus dem Scheitern der Weimarer Republik hat man erkannt, man muss das irgendwie einhegen und man muss damit anders umgehen und das Grundgesetz folglich anders konzipieren als die Weimarer Verfassung. Mit Blick auf zum Beispiel die USA oder Frankreich ist das einfach anders hier in Deutschland. Und in den USA hat der Präsident viel mehr Macht, viel mehr Handlungsmöglichkeiten, und entsprechend könnte man vermuten, damit konkordant gehen, natürlich auch dann weitergehende Äußerungsrechte, und ist weniger eben ein so von Michel zu Recht bezeichneter unpolitischer Beamter, denn das Grundgesetz hat für diese beiden Rollen, Bundespräsident und Kanzler, andere Eigenschaften vorgesehen, andere Handlungsweisen. Das muss man auch dazu sehen, weshalb es vielleicht gar nicht so vom Grundgesetz her jedenfalls ausgehend gar nicht so fernliegend ist, zu sagen, man muss da einen vermittelnden Weg gehen, und man kann weder sagen, nach Weil Rabenstein, es ist uneingeschränkt, sie darf quasi sagen, was sie möchte, denn es ist eben in der Kanzlerin auch eine private Person. Andererseits kann man aber auch vielleicht nicht den extremen Weg gehen und sagen, das ist ja ein unpolitischer Beamter und der darf nichts als sachliche, neutrale Dinge von sich geben.
Wobei ich Weil Rabenstein nicht so verstehe, dass es keine Grenzen gibt. Also es gibt schon, sie markiert sie auch schon, aber sagt halt, dass sie nicht im konkreten Fall nicht sieht, dass die überschritten sind. Also ich kann nur jedem empfehlen, einmal die Entscheidung zu lesen und auch das Sondervotum zu lesen, und vielleicht, ich sag nur mal, wie es mir gegangen ist. Ich war wahrscheinlich, wenn man mich gefragt hätte, ich habe das nicht so genau verfolgt. Zu den pikanten Sachen des Falls gehört ja auch, dass ich diese Äußerung in erster Linie gegen ihre eigenen Leute richtete. Denn es waren ja die CDUler, die sie, die auch mit der AfD gestimmt hatten, und sie stand, und die Kanzlerin stand unter starkem medialen Druck, doch sich jetzt, also doch ihren Thüringer Leuten mal auf die Finger zu hauen. Mhm. Also wenn man mich so gefragt hätte, ohne dass ich mich mit, jetzt mit der Materie auch so wirklich intensiv auskenne, so aus dem Bauch heraus, wie geht denn der Fall aus, dann hätte ich es genauso gesagt, wie er jetzt ausgegangen ist. Ja, das verliert sie, weil man so diese Kriterien von Partei und Amt muss unterschieden werden, ja, kennt. Also hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, das ist jetzt irgendwie, ohne dass ich da wirklich Gedanken drüber gemacht habe. Als ich Entscheidung gelesen, wenn man die Entscheidung liest, denkt man ja, liest sich ein bisschen umständlich, langweilig, also ein bisschen auch am Leben vorbei irgendwie, nicht? Aber ja. So ist ja Jura manchmal, nicht? Ja, und dann liest man dieses Sondervotum. Ich meine, da hat man es natürlich leichter, wenn man Sondervotum schreibt, weil dann muss man ja nicht irgendwie lauter Sachen erstmal also abhaken zur Zulässigkeit. Hat man kein Pflichtprogramm, sondern man kann gleich mitten in die Vollen gehen und gleich irgendwie sozusagen da anfangen, wo der Fall interessant wird, nicht? Mhm. Und das ist eine Lesefreude auf jeden Fall. Ja. Und hat wie gesagt, auch nur so als ersten Eindruck finde ich das erstmal schon ziemlich stark, was sie da dann zu Papier gebracht hat.
Das ist definitiv. Ich denke auch, das Urteil, also methodisch ist es schwierig eben, und ich verstehe, dass es zwei methodische Ansätze gibt, eben auch gerade hinsichtlich dahingehend zu fragen, ob diese ständige Rechtsprechung überhaupt noch realitätsnah ist, ob die haltbar ist. Deshalb ist es gut, dass sich dann Opposition, denke ich, gebildet hat, so eine Art Dissens innerhalb des Senats. Im Ergebnis allerdings kann man sich natürlich fragen und auch streiten darüber, ob die Entscheidung im Ergebnis, unabhängig von dem juristischen Vorgeplänkel, jetzt mal ganz blöd ausgedrückt, richtig ist. Ich persönlich habe ja auch eingangs schon erwähnt, diese Idee von Artikel 21, die vitale Demokratie, auch eine dynamische abzusichern, das kann man bei dem Ergebnis des Urteils dann auch mal wieder einbringen und sich halt einfach fragen, wie das so ist mit solchen Grenzen des Äußerungsrechts. Und ich persönlich würde da immer die Antwort eigentlich präferieren. Grundsätzlich jedenfalls ist ein Mehr an Meinungs- und Redefreiheit, also Meinungsäußerungs- und Redefreiheit immer förderlich für die Demokratie, und ein Mehr an Zensur oder an Einschränkungen dieser Rechte immer auch potenziell schädlicher für die Demokratie. Deshalb kann es methodisch vielleicht überzeugend sein, nach der Konzeption des Grundgesetzes, wie ich erklärt habe. Aber im Ergebnis kann man es doch auch hinterfragen, denke ich, ob man da gerade eine Kanzlerin derart einschränken sollte und ob das so gut und gesund und förderlich ist für unsere Demokratie. Ist meine Einschätzung.
Max, damit sind wir irgendwie am Ende unseres Podcasts angelangt, denke ich mal. Ich bin gespannt, ob uns Menschen bis hierhin zugehört haben.
Ich auch.
Und weil ich so gespannt bin, mache ich jetzt was ganz Spontanes. Schreiben Sie an oder schreibt ihr an Adamek, das ist der Nachname meines Mithosts hier, @herting.de, falls ihr das bis hierhin gehört habt. Und unter allen, die schreiben, verlosen wir ein Buch, den ersten Teil der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat verschriftlicht haben. Also adamek@herting.de, und dann sind wir mal ganz, ganz gespannt, ob wir mehr als eine Zuschrift bekommen. Und wir verlosen halt dann unter allen, die uns schreiben, verlosen wir das Buch.
Das
in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.